Bei Gott angefochten, 1. Könige 19, die Verse 1 bis 13. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Choreb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, und der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Nach großen Siegen, nach großem Segen. Ein Jammerbild jetzt. Der große Sieger Elia nimmt reißaus vor einer Frau. Das ist nur der äußere Anschein. Nach großen Siegen errungen für Gott, das lässt sich der Satan nicht gefallen. Da wehrt er sich. Die Gegenwehr des Satans. Nach großen Stunden, der Petrus vor Jesus, als er fragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und was sagt der Petrus? Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Christus. Zum ersten Mal spricht ein Mensch das Christusbekenntnis aus. Und wenige Stunden später, als Jesus sagt, und der Christus wird leiden und ans Kreuz gehen, da wird der Petrus zu einem Werkzeug des Satans. Das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt zu ihm, weiche hinter mich, Satan. nach dieser Sternstunde des Bekenntnisses, David, einen großen Sieg errungen, die stärksten Feinde Israels, die Aramäer, endlich bezwungen. Sie müssen jetzt ihm dienen, stehen unter der Herrschaft Israels. Nach großen Siegen. Und dann geht er auf seinem Palast und sieht die Bathseba, tiefste Niederlage. Abraham, gerade hat Gott ihm zugesagt, 1. Mose 15, ein ewiger Bund, ich habe dich erwählt. Deine Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Eine große Zusage, eine Sternstunde im Leben des Abraham. Und dann kommt die Sarah und sagt, da wird doch nichts draus. Nimm meine Magd zur Zweitfrau. Wir gehen den normalen Weg. Tiefste Niederlage des Abraham, die über Jahrhunderte, Jahrtausende Folgen hat. Deshalb unsere erste Überschrift, der Angriff des Bösen. Das lässt sich der Satan nicht gefallen, was da auf dem Karmel geschehen ist, dass er so entlarvt wird, dass seine Götter und Götzen, die er vorschiebt, diese Baalspriester, die Aschera-Priester, dass die alle entlarvt sind. Er schlägt zurück. Das ist ein geistliches Grundgesetz. Nicht nur damals. Rechne als Christ, wenn du zu Jesus gehörst, rechne damit, du bist ein Angegriffener. Und du wirst es bleiben. Rechne damit, ganz nüchtern. Gerade nach den Sternstunden, das kann ja ganz normal sein, du warst auf einer Freizeit und bist innerlich richtig erfüllt und aufgetankt zurückgekommen und schon am ersten Tag zu Hause, da gibt's Gnatsch. Das kann auf vielfache Weise sein. Wir kamen ganz erfüllt als Familie, war eine wunderbare Zeit. Und dann hat's den Warmwasserkessel zerrissen. Samstagmittags, da kommt kein Handwerker mehr. Dann wird man sauer. Die ganze Heiligkeit ist weg. Samstag, Sonntag, kalt duschen. Das sind so kleine Dinge. Aber jeder von uns kennt das. Jeder von uns kennt das. Wir sind und bleiben Angegriffene. Das ist auch klar. Ist auch klar. Was soll der Satan seine eigenen Leute angreifen? Das wäre ja dumm. Jesus sagt es einmal in Matthäus 12, als die Pharisäer dazu ihm sagen, nachdem er diesen Menschen mit seiner Hand geheilt hat, der treibt den Teufel durch den Beelzebub aus. Dann sagt Jesus, überlegt mal, überlegt mal. Wenn das so wäre, dann würde sich der Satan ja selber bekämpfen. Das tut er nicht. Im Übrigen, der Satan ist immer ein Feigling. Das gehört zu seinem Wesen. Eigentlich soll er ja, und so gibt er sich, Feind Gottes sein. Aber er greift Gott nie selber an. Weil da weiß er, da hat er keinerlei Möglichkeit. Er macht diesen fiesen Weg, er greift Gottes Geliebte an. Gottes Geliebte, von Anfang an den Adam, den Gott in seiner ganzen Liebe geschaffen hat, für den er alles vorbereitet hat, da greift er an. Israel, das Volk, das sich Gott erwählt hat und durchgehalten hat durch alle Tiefen, dieses Volk greift er an von Anfang an bis
zum Ende. Nicht Gott selber. Die Jesusleute, uns, die Kinder Gottes. Erst Offenbarung 20, am Ende des tausendjährigen Reiches, da heißt es, da wurde der Satan für eine kleine Zeit freigelassen. Und dann wagt er den letzten Angriff und geht unter. Völlig. Der Christus vernichtet ihn. Das ist mir immer eine unwahrscheinlich hilfreicher biblischer Satz. Er wird ihn vernichten in einer riesigen Feldschlacht. Er wird ihn vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Jesus macht, der Satan ist weg. Da wird er entlarvt in seiner Machtlosigkeit. Der Satan greift an. Jesus lehrt uns nicht umsonst im Vater unser, das meint genau diese Situationen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, das ist zunächst einmal personal gemeint. Dass wir nicht denken, ja, das packen wir. Das ist für uns eine Kleinigkeit. Wir stehen in der Kraft Jesu Christi. Und plötzlich hat es uns. Wie greift er denn an? Wie? Das ist seine zweite Taktik. Er greift dich immer an deinen schwachen Stellen an. Nicht an deinen starken. Er greift an den schwachen Stellen an. Deshalb ist wichtig, dass wir ehrlich vor uns selber sind. Wo liegen unsere schwachen Stellen? Wo? Ich sage es noch einmal ganz ungeschminkt, es sind die drei Stellen Geld, Ehre, Sex. Das sind die schwachen Stellen. Müssen nicht alle drei sein. Aber an einer dieser drei Stellen, da kann er dich packen, das weißt du. Und sagt, ja, nie, das kann mir nicht passieren. Das kann mir nicht passieren. Da bin ich drüber weg. Du bist nicht drüber weg. Da greift er an. Paulus in Römer 7, das ist der Hintergrund, warum er, das ist eine ganz tief empfundene Notklage. Ich, elender Mensch, der große Völkerapostel, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Das ist nicht etwas, was Vergangenheit ist. Wir leben noch. Die Bibel nennt das Fleisch, in unserem vergänglichen, versuchlichen, aufbegehrenden Wesen leben wir alle noch. Und unser Fleisch, unsere natürliche Art ist zu allem fähig, ist zu allem fähig. Das ist wie Reisig, da braucht es nur einen Funke. Und dann brennt es. Sag das noch einmal so persönlich. Da war ich viele Tage in Indien und waren gesegnete Tage. Ich war ganz erfüllt und dann vom Rückflug bin ich noch in einem Hotel in Delhi damals. Und will am Abend noch ein bisschen raus und Luft schnappen, die Stadt sehen. Und dann beugt sich der Portier vor und sagt, Sie sind so allein. Wissen Sie, Ich hätte ein nettes Mädchen für Sie. Tja, die sind ja sehr direkt. Sage nie, da stehe ich drüber. Da kommen viele Gedanken, mich kennt ja überhaupt niemand hier. Kann man doch. Das sind so die Situationen, wo der Zunder gelegt wird. Der Zunder gelegt wird. Das ist nicht nur eine entbehrliche Bitte, dass ich immer wieder unter dem stehe, führe mich nicht in Versuchung. Hilf mir, Herr. Ich weiß, was alles in mir wohnt. Ja, ich bin ein Geretteter. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin neue Kreatur. Aber der alte Leib, der alte Mensch, das alte Wesen ist immer noch präsent und kann jederzeit sich wieder erheben. Da greift der Satan an. Er greift an, das ist sein zweites, dass er uns in unserem Wohlergehen, in unserem Glück, in unserem Körper, in unserem Bios, in unserem normalen Leben angreift. Krankheit, Unglück, Not. So wie bei Hiob. Er greift den Hiob nicht in seiner Glaubensstärke an, sondern er schickt ihm schwere Krankheit. So greift er an. Da braucht's diesen Dennoch-Glauben. Das ist eine der wichtigsten Stellen überhaupt in unserem Leben, dass wir das für uns immer wieder mitlernen und mitbeten. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ob mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott. Alle Zeit. Meines Herzens Trost und mein Heil. Wir denken immer, wenn Krankheit an uns kommt oder Schweres oder Nöte oder Unglück, jetzt geschieht uns Unrecht. Nein, uns geschieht überhaupt nicht Unrecht. Gerade uns Christen, wir sind und bleiben Angegriffene mitten in dieser Welt und der Herr der Welt wird alles versuchen. Alles. Das Schlimme dabei ist, oder das Verführerische dabei ist, der Rat von Hiobs Frau. Was sagt die? Sage Gott ab. Und das Großartige dabei ist, dieser Rat der Frau Hiob stimmt. Wenn Hiob Gott abgesagt hätte, wäre alles auf einmal ausgewesen. Er wäre wieder kerngesund gewesen. Dann hätte nämlich der Satan sein Ziel erreicht. Nein, nicht sage Gott ab. Der Apostel Paulus, diesen Vers müssen wir lesen, 2. Korinther 4, Vers 17. Der spricht dort hinein, wo der Satan uns versucht durch äußere Nöte, Krankheit, Unglück. 2. Korinther 4, Vers 17. Wer hat soll's laut lesen?
Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit.
Unsere Trübsal. Das Wort heißt eigentlich die Bedrückungen, die Engwege, in die er uns führt. Die sollen uns nicht wegbringen von Jesus, sondern schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Eigentlich wörtlich, diese schafft, ist ein ganz wichtiges biblisches Wort, den Boden aufpflügen. Und wann wird gepflügt? Wenn der Acker vorbereitet wird zur Saat. und dann kommt Ernte. Schafft eine über alle Maßen ewige und wichtige Herrlichkeit. Das, was der Satan als Angriff denkt, das pflügt in meinem Leben, bereitet mein Leben vor, dass Frucht draus kommen kann. Ich weiß noch damals, ich hatte den ersten Herzinfarkt, Gott sei Lob und Dank, einigermaßen überwunden. Das ist ja schon ein Schnitt im Leben. Und dann, es war um Ostern rum, dann saß ich im Garten und habe mit dem Herrn geredet, habe gesagt, Herr Jesus, ich habe viel da mir zugemutet und alles. Ich will jetzt in Zukunft. Dann habe ich mit ihm ein Programm abgesprochen, zwar mein Programm, was ich da alles gern machen will und ich will mich auch zurücknehmen und nicht mehr so wild tun. Und dann bin ich hoch und schon auf der Treppe habe ich es gespürt. Und dann kam innerhalb von 5 Minuten der zweite Herzinfarkt. Und ich lag da im Krankenhaus völlig platt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig und geistlich. Ich habe gesagt, also Herr, das ist unfair. Das ist unfair. Jetzt habe ich gerade mit dir das alles abgemacht und war so vernünftig. Und jetzt kommst du so. Ich habe das lange, tagelang, da waren die äußeren Folgen längst abgeklungen, hat mich das innerlich unwahrscheinlich müde und kaputt gemacht. Und dann kam ein alter hanischer Bruder, den ich noch von früher kannte. Der hat mich besucht und dann haben wir so geredet und plötzlich, ohne jeden Zusammenhang, hat er mir diesen Satz gesagt, den vergesse ich seither nicht mehr. Denke nicht, du seist verstockt, wenn der Herr dich in die Wüste lockt. Das hat mir geholfen. Da konnte ich das erfassen für mich. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Donnerschlag von Jesus her, gar eine Strafe, sondern jetzt will er in meinem Leben aufpflügen. Aufpflügen. Nur in Klammern gesagt, es war auch eine ganz andere Versuchung dabei, als sehr liebe und sehr fromme Gemeindeglieder, das so gesagt haben, der Pfarrer glaubt nicht richtig. Deshalb hat er einen zweiten Herzinfarkt. Auch Brüder und Schwestern können einem zur Versuchung werden. Der Dennoch-Glaube. Die dritte Art, wie der Satan angreift, und jetzt gezielt Christen in der Gemeinde, er bringt uns gegeneinander. Das ist die dritte Art. Er stiftet unter Brüdern und Schwestern Streit. Das kommt so oft vor. Und wenn man dem einmal auf den Grund geht, was eigentlich dahinter ist, Grund, warum das entstanden ist, dann ist eigentlich Käsdreck. Es lohnt sich überhaupt nicht. Aber plötzlich kommt das um Nichtigkeiten. Das ist eine der erfolgreichsten Taktiken, die er anwendet. Ich sage so direkt, du kannst ganz sicher sein, wo du in deinem Hauskreis, in deiner Gemeinschaft, in deiner Gemeinde, wo du Streit und Frieden hast, mit einem Bruder und einer Schwester, da steht nicht der Heilige Geist dahinter, sondern das ist der Satan. Das ist der Satan. der nützt das aus, so wie bei jedem Streit. Streit gibt's ja nur, richtiger Streit gibt's nur, wenn jeder sagt, ich bin im Recht. Das ist die Grundlage eines Streites. Wenn ich weiß, ich bin nicht im Recht, dann halte ich lieber den Mund und hoffe, das Donnerwetter geht schnell vorbei. Nein, nein, das ist der Streit. Jeder ist hundertprozentig überzeugt, ich bin im Recht. Prüf einmal deine Streitigkeit. Dieses Gegeneinander. Jesus sagt einen ganz wichtigen Satz, Matthäus 24, 12, gerade für die Gemeinde in der Endzeit. Da geht es um diesen Streit, um diesen Angriff. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Die Liebe wird in vielen erkalten. Nicht der Glaube, nicht das Bekennertum. Es gibt viel Streit, der vom Satan angezettelt ist, um Bekenntnisfragen. Um Bekenntnisfragen. Bei Brüdern und Schwestern, die eigentlich einträchtig beieinander wohnen könnten. Und dann wird das aufgebauscht. Riesig. Darf eine Frau Hosen tragen? War früher so ein Thema. Ha! Da gab's in allen Gemeinschaften zwischen den frömmsten Christen fürchterlich. Kurze Haare, überhaupt die Stellung der Frau. Dass man das ganz nüchtern von der Bibel her entwickelt und sogar, ich nenne gerade diese Frage beispielhaft, gelassen einander stehen lassen kann. Es gibt Fragen, die sind für unser Heil nicht unabänderlich wichtig. Dann lass das einmal stehen. Du hast eine andere Auffassung hier, aber du bleibst mir Bruder und Schwester, da muss ich nicht streiten der Weg. Die vierte Art, wie der Satan angreift, das ist seine unverhüllteste Art, das ist die direkte Verfolgung. Wir kennen das wenig, aber das ist die Art, in der unsere Gemeinden in Indien zum Beispiel täglich stehen. Sie werden ganz brutal und direkt oft angegriffen. Weltweit gesehen sind die Christen die am meisten verfolgte Religion. Die am allermeisten. Es gibt ganz wenige Länder und die konzentrieren sich hier bei uns im Westen, wo Christen nicht verfolgt werden. Ich war Frau Jakobi, in der Türkei? 2009 waren wir in der Türkei. Ich hatte eigentlich für mich gesagt, ich möchte nie in die Türkei. Obwohl das billig und all-inklusiv und Sonne und Meer und was weiß ich alles hat. Aber wenn man die Situation der Christen dort kennt, schlimm. Aber anders kommen wir ja nicht zu den Gemeinden der Sendschreiben. Wir hatten auf dieser Reise auch eine Begegnung mit Christen gehabt. Und er hat ganz klar gesagt, wir müssen jeden Tag um unser Leben fürchten. Wie ist die Türkei? Direkte Verfolgung. Unsere Brüder und Schwestern in Indien, deshalb ist das eine wachsende Gemeinde. Wisst ihr, da gibt es keine Namenschristen. Das gibt es nicht. Noch einmal an diesem Beispiel deutlich gemacht, wenn sich einer taufen lässt und er hat vorher weil er zu den unteren Kasten gehört, den weißen Ausweis. Und mit diesem Ausweis kann er in ein Geschäft gehen und kriegt ein Kilo Reis um 2 Rupien. Und nun ist er getauft und das muss den Behörden gemeldet werden. Und dann wird ihm dieser Ausweis abgenommen und ab jetzt muss er den normalen Preis bezahlen. Das sind heute 21 Rupien. Ja, da überlege ich mir 10-mal. Das buchstabieren Sie jeden Tag durch. Verfolgung. Diese 4 Arten an den schwachen Stellen, durch Krankheit, Unglück, Not, durch das Gegeneinander und durch direkte Verfolgung. Dabei gilt oft, der Satan jagt immer Angst ein. Wie heißt es vom Elia? Da fürchtete er sich und lief um sein Leben. Es ist noch gar nicht da. Noch gar nicht da. Die Isabel sagt, morgen will ich das tun. Ist noch gar nichts geschehen. Der Satan ist immer ein Angstmacher. Und das gilt zunehmend in unserer Zeit. Lukas 21, die Verse 25 und 26. Jesus sagt das ganz direkt. Schlagt's auf. Lukas 21, 25 und 26.
Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.
Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Die sind noch gar nicht da. Das prägt unsere Zeit heute. Die Menschen vergehen vor Furcht in Erwartung von Dingen, die kommen sollen. Ist noch nicht da. Da werden so viele Horrorszenarien entwickelt. Die nächste Eiszeit kommt bestimmt. Stuttgart unter 5 Meter dickem Eis. Wir leben dann im Untergrund. Was weiß ich alles? Da gibt es ja eine ganze Palette von Filmen. Die andere Version heißt, es wird immer wärmer. Und plötzlich ist der Neckar fließt durch Weilheim. Alles wird überschwemmt. In Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Der Satan ist immer ein Angstmacher. Und wir sind heute zunehmend eine Angstgeneration. Eine Angstgeneration. Ängste werden auf viele verschiedene Arten erzeugt. Angst macht manipulierbar. Wer Angst hat, mit dem kann man sehr geschmeidig umgehen. Nach dem 11. September, da sind nicht nur in Amerika, auch in unserem Land, da sind Gesetze erlassen worden, da hätte früher jeder aufgeschrien. Angst macht manipulierbar. In einer Situation, damals als wir auf der Freizeit in Arosa waren. Und es war eine sehr gute Zeit miteinander. Und dann kam ich da von einer Bergwanderung zurück und dann lief mir einer entgegen und hat gesagt, der Markus hat sich den Fuß gebrochen. Der war mit dabei und hatte da mit den kleinen Fußball gespielt und hat sich fürchterlich den Fuß gebrochen. Da stand der Knochen raus. Der hat geschrien noch im Krankenhaus und ich war völlig fertig. Und dann immer diese, wie viel sind es, über 300 Kurven da von Arosa nach Chur runter. Da wird man irre im Kopf. Aber ich habe ihn immer wieder besucht und als ich dann heimgefahren bin, dann ist mir eine Liedzeile eingefallen. Die hat mich getröstet. Da heißt es in dem Lied, Jesu hilf siegen, da heißt eine Zeile, Satan, der sinnet auf allerhand Ränke. Und jetzt kommt's. Wie er uns sichte, verstöre und kränke. Das ist nur ein Buchstabe. Wie er uns sichte, zerstöre und kränke. Das kann er nicht, aber verstöre. Verstöre und kränke. Das ist seine Angstmache. Und ihr wisst es, wie einen das packt. Zum Beispiel, wenn unser äußeres Leben in eine schwierige Situation kommt. Zum Beispiel durch die Diagnose Krebs. Da wird man, wenn man sich nicht ganz eng an Jesus klammert, wird man kopflos. Wird man kopflos. Auch wir Christen. Auch wir Christen. Aber er kann uns nicht zerstören. Er kann uns verstören. Fliehe zu Jesus hin und sag, Herr, jetzt geht mir's grad wirklich dreckig. Ich sieh nicht mehr drüber hinaus. Ich komm zu dir. Du hast gesagt, du hältst mich. Dann lass mich das jetzt erfahren. Angst ist nie vom Geist Gottes. Gar nie. Gar nie. Der Geist Gottes ist immer ein Tröster und Ermutiger. So heißt der Parakletos, Tröster, Ermutiger. Deshalb, so klar, wenn du in deinem täglichen Leben, egal in welchen Situationen, wenn du in Ängste kommst, wo dir's die Luft abschnürt, jetzt ist nicht der Geist Gottes am Werk. Jetzt bist du ein Angegriffener. Und es gibt keinen anderen Weg, als sich bei Jesus zu bergen. Und das kann auch so aussehen, dass du mit diesen Ängsten, mit diesen Nöten zu einem Bruder, zu einer Schwester gehst und sagst, gerade ist mir so, ich komme allein so nicht weiter, bitte bete mit mir, hilf mir, begleite mich. Dieses blöde Gerede unter Christen, wie geht's? Gott gut. Die häufigste Lüge, die wir aussprechen. Dass wir ehrlich werden voreinander und uns in unseren Ängsten Geleit geben. Unsere Ängste zugeben. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, da kommt ihr in Engwege, aber seid getrost, flieht her zu mir. Ich habe die Welt überwunden, nicht du, nicht du, ich. Diese Angriffe, die uns in tiefste Ängste, Nöte, Depressionen bringen, wo wir nicht mehr weitersehen, das kann zum Beispiel sein, und das gehört zu unserem Leben. Man ist so viele Jahre verheiratet und dann stirbt der andere. Das nimmt unser Leben, das stürzt uns in ganz tiefe Nöte und Ängste. Ich sage einmal so, das ist normal. Da musst du nicht sagen, ja, Christen, die können Halleluja singen. Glaub's nicht. Nein. Aber komm mit dem zu Jesus. Wenn der andere jetzt nicht mehr da ist, dann werd umso enger mit ihm. Sag's ihm immer wieder. Verdräng's nicht. Sprich's vor ihm aus. Das ist unsere christliche Bewegung aus den Ängsten in die Geborgenheit. Das gibt's, das ist so. Elia in seinen Ängsten, deshalb zweitens die Niederlage des Zeugen. Da muss man nichts beschönigen, es ist so. Übrigens gleich am Anfang, Luther übersetzt sehr vornehm, und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte. Das hebräische Wort heißt eigentlich wörtlich beichtete, rechtfertigte sich. Der Ahab stand schwer unterm Pantoffel. Jetzt muss er vor seiner Frau da, du, das ist alles geschehen, ich konnte es nicht verhindern. Und Elia flieht. Er lief um sein Leben. Wir kennen ja die beiden Worte im Griechischen. Es wird sehr deutlich unterschieden, auch im Hebräischen. Bios und Zoe. Bios, das ist das, der funktionierende Organismus. Das Herz schlägt, die Lungen füllen sich mit Luft und alle Organe im grünen Bereich des Bios. Und das andere Zoe, das ist wachsendes, sinnerfülltes Leben. Elia flieht um sein Leben, um sein Bios. Er hat Angst. Er wird umgebracht. Wisst ihr, wir Christen, wir stecken ungeheuer viel Energie und Kraft in die Sorge um unser Bios, um unser normales Leben. Das ist ja der normale Spruch und den kennt jeder und den sagen wir Christen auch so dahin. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit. Das ist ein frommer Wunsch, denn wir bleiben nicht gesund. Keiner von uns. Wir werden alle krank, früher oder später. Natürlich ist die Gesundheit ein hohes Gut. Ich soll das ja nicht ramponieren und ruinieren. Aber das Wichtigste ist es nicht. Das Wichtigste ist es nicht. Ich denke das immer wieder, ich bin jetzt wieder öfter Sonntagmorgens da im Land unterwegs. Jetzt geht's noch, wenn es morgens kalt ist, aber im Frühjahr und Sommer, da musst du ja ständig aufpassen, dass du da niemand überfährst, wenn die mit ihren Steckele kommen. Und das ist eine riesen Bewegung, was es da alles gibt. Die einen, die fahren auf so Brettern. Die anderen mit den Stecken, Fahrräder wird immer wichtiger, die alten Herren, die pusten sich die Seele aus dem Leib. In unserem Land findet jeden Sonntag ein Millionengottesdienst statt für die Gesundheit. Jesus sagt ein ganz nüchternes Wort, Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und ihm durch Schaden an seiner Seele? Jesus will, dass sich unser Leben entfaltet. Nicht nur, dass wir gesund sind. Jesus will, dass unser Leben Sinn gewinnt, dass es Frucht bringt, dass es reift, dass es gefüllt wird, dass es für andere zum Segen wird. Das will Jesus. Und oft machen uns gerade Krankheiten, die wir durchlebt und durchlitten haben, öffnen uns für andere, dass wir in ganz neuer Weise Zugang finden. Pflügt den Boden auf. Elia, er flieht in die Wüste. Ist die falsche Richtung. Ein Ort, wo das Leben eigentlich aufs Tiefste gefährdet ist. Kopflos. Elia hat Angst, jetzt haut er ab. Statt dass er sich in einem fruchtbaren Winkel am Jordan versteckt, wo Wasser und Lebensmittel und alles da ist, haut er ab in die Wüste. Ja, da kann man voraussagen, wie lange das geht. Ist die falsche Richtung. Es heißt, er ging nach Beersheba und jetzt er ließ seinen Diener dort. Er isoliert sich. Er sagt, es ist genug. Es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr. Der Todeswunsch, nicht besser als meine Väter. Ich habe versagt. Das sind alles Zeichen einer tiefen Depression. Der Gottesmann in einer tiefen Depression, seine Ängste, seine Flucht vor der Wirklichkeit, seine Isolierung, der Sterbenswunsch, ich kann nicht mehr, ich bin nicht besser, das heißt, ich kann nicht mehr glauben, dass ich von dir erwählt bin, und er schlief völlig antriebslos. Alle Anzeichen einer tiefen Depression. Warum? Bei Elia ist es ganz klar, er gibt selber die Antwort in Vers 10. Ich habe geeifert für den Herrn. Eigentlich wörtlich hochrot werden. Elia hat sich verausgabt bis auf die letzte Kraftreserve. Er, ich habe es gesucht, aber nicht gefunden, dieses Gebet, Herr, gib mir die Gelassenheit. Wie heißt es jetzt? Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Geht noch weiter. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Elia hat seine ganze Kraft, verausgabt für den Herrn. Das ist eigentlich sehr positiv. Aber es ist seine Kraft gewesen. Ich habe geeifert. Herr, gib mir die Gelassenheit, dass wir das immer wieder bitten, gerade auch, wenn wir voll in der Mitarbeit in der Gemeinde stehen. Das kann einen ja aufreiben, das kann einen fertig machen. Und man wird immer eifriger und tut das alles für den Herrn. Und plötzlich ist Batsch aus. Ich nenne 6 Anzeichen, die jetzt für uns Christen gelten, wie wir hineinsteuern in solch ein, nennt man das modern, Burnout. Depression, fertig. Wisst ihr, ich weiß das noch ganz genau. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, da war ich knapp um die 40 auf der Straße zwischen Echterdingen und Leinfelden. Ich kann heute noch genau die Stelle sagen, wenn es die Straße noch gibt. Ich bin sie schon lange nicht mehr gefahren, da hat man ja so viel umgebaut. Ich kam gerade von einem Bibelabend zurück und an dieser Stelle hat es in mir einen Klacks gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie ich heimgekommen bin, damals nach Holzkerlingen. Aber sie hat mir nachher erzählt, ich sei 2 Wochen ohne etwas zu reden, ohne zu reagieren, einfach zu Hause gesessen. Und es hat mehrere Wochen gebraucht, bis ich wieder innerlich angefangen habe zu reagieren. Wir hatten einen frommen Hausarzt, der hat gesagt, da bist du selber schuld. Wenn ich deinen Kalender angucke, von der letzten Woche, das wundert mich nicht. Herr, ich habe geeifert. Ich liebe das Wort, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ruht ein wenig. Ruht ein wenig. Jetzt die 6 Anzeichen, wie wir unsere Kräfte verausgaben. Erstens, du schläfst schlecht. Schlechter Schlaf, und zwar dauerhaft. Wie heißt es im Psalm? Ich liege und denke die ganze Zeit, was war auch und wie wird's? Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn du, Herr, hältst mich. Kennst du das? Du legst dich ins Bett, machst die Augen zu und schläfst ein. Ohne Schäfchen zählen. Ohne wilde Gedanken. Wichtig, der Schlaf, besonders das Einschlafen, ist ein Gradmesser, wie weit du in dieser inneren Geborgenheit bist. Erstes Anzeichen, schlechter Schlaf. Zweites Anzeichen, du hast eigentlich keine Freude mehr. An nichts. Keine Freude mehr. Wenn da ein herrlich duftender Sauerbraten auf dem Tisch steht, ja, man kann es essen. Freu dich noch das Essen. Freu dich deinen Garten, wenn du die Blumen wieder siehst, wie die kommen. Hast du noch Freude, wirkliche kindliche Freude? Wenn das fehlt, dann wird es sehr, sehr kritisch. Keine Freude mehr. Drittes Kennzeichen, einfach die körperliche Erschöpfung. Die wird manchmal schwindlig. Du bist körperlich fertig. Viertes Anzeichen, du bist immer in Hetze. Immer in Hetze. Du kannst nicht etwas in Ruhe tun, sondern du tust das und dann, jetzt muss ich das und das und das und das und das. Ich habe geeifert. Fünftes Anzeichen, du hast ständig Versagensängste. Du tust viel, aber hast immer Angst, du versagst dabei. Das 6. habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Du hast keine Lust, richtig zu essen. Essen ist was ganz Wichtiges. Müsst ihr mal allein im Neuen Testament nachlesen, wie oft der Herr Jesus mit Genuss gegessen hat. Achtung, wenn diese Anzeichen sich bei dir summieren und immer deutlicher kommen, dann mach einen Schnitt. Dann mach einen Schnitt. Steig aus. Übrigens, bei diesem Begriff der Depression, gerade bei frommen Leuten, ist sehr schnell der Hintergrund, dass man sagt, ob das nicht okkult besetzt ist, ob das nicht dämonisch ist. Da wird unheimlich viel Schaden angerichtet. Unheimlich viel. Es gibt Depressionen, die sind durch solchen "Ich habe geeifert" ausgelöst. Es gibt Depressionen, die haben organische Ursachen. Dass man hilft, da können Medikamente helfen. Ich war einmal mit einem Studenten, der unerklärlicherweise, ein intelligenter Bursche, immer wieder in ein tiefes Loch fiel. Ich war mit ihm beim berühmtesten Professor in Tübingen und der hat gesagt zu ihm, wo kommen Sie her? Und dann hat er gesagt, ja, von einem Dorf im Hohenloischen, meine Eltern haben einen Bauernhof. Dann hat er gesagt, dann ist das Beste, Sie gehen zurück und schaffen auf dem Bauernhof als Knecht. Sie können nichts anderes machen. War deprimierend. Und dann haben wir doch einen Arzt gefunden und der hat ihn in eine Begleitung genommen und hat Medikamente verschrieben. Und wenn ich ihn heute anrufe, ist immer noch so, ich frage, wie geht's dir? Dann sagt er, er ist inzwischen Gemeindepfarrer in einer großen Gemeinde und meistert das hervorragend. Dann sagt er, weißt du, bei mir ist so, wenn ich einen Tag meine Tablette nicht nehme, das merke ich. Wenn ich sie 2 Tage nicht nehme, dann komme ich an eine Grenze. Und wenn ich es 3 Tage nicht nehme, dann kann ich meinen Dienst nicht mehr tun. Das heißt, er lebt seitdem mit der Hilfe dieser medizinischen Mittel und lebt gut und kann seinen Dienst tun. Ich mache Mut dazu. Lasst es ja nie negativ. Da braucht man unterstützende Mittel, wenn es organisch ist. Dämonisch, ich nenne 3 Kennzeichen, was das heißt, Dämonie. Das erste Kennzeichen, es findet eine Veränderung der Person statt. Eine Veränderung der Person. Ich kenne diesen Menschen gar nicht mehr. Er verhält sich völlig anders. Das zweite, es findet eine krasse Ablehnung des Evangeliums statt. Solange jemand ansprechbar ist auf Jesus und dahin geleitet werden kann, liegt gewiss keine Dämonie vor. Eine völlige Ablehnung des Evangeliums und von Jesus. Und das dritte, es ist keine medizinische Hilfe möglich. Das sind Anzeichen einer Besessenheit. Jetzt machen wir Pause. Unsere dritte Überschrift, also erstens der Angriff des Bösen, zweitens die Niederlage des Zeugen, drittens die Hilfe Gottes. Elia kommt aus dieser Situation nicht selber heraus. Hier ist Hilfe nötig, ein Engel. Ein Bote Gottes. Du kannst dem anderen zum Engel werden, zum Boten. Gerade in solchen Situationen, dass der Geist Gottes dich gebraucht und treibt. Wie kann ich in solcher Situation helfen? Kurze teilnehmende Besuche, kurze, da liegt der Wert drauf. Zweitens, sich im Mitschweigen üben, wie die Freunde Hiobs. Mitschweigen. Wir haben immer so schnell so gute Ratschläge. Mitschweigen. Drittens, auch und gerade in solchen Situationen der Hinweis auf ärztliche Hilfe. Viertens, die dranbleibende Fürbitte. Fünftens, kleine Mutmacher. So wie hier der Engel Gottes. Eigentlich steht hier dann zum zweiten Mal der Engel Jahwes. Das ist ein ganz seltener Ausdruck im Alten Testament und meint in der Regel Jesus selbst. Der Engel Jahwes. Ich habe gesagt, kurze teilnehmende Besuche. Zweimal kommt der Engel. Kurze teilnehmende Besuche. Zweimal. So tief steckt Elia drin. Die erste Erscheinung, das ist ja schon gewaltig, der Elia sieht einen leibhaftigen Engel. Aber der ist so tief in seiner Depression, das rüttelt ihn nicht auf. Er schaut halt, nix. Der Engel rüttelt ihn nicht auf, er weckt ihn. Er rührte ihn an. Das, was hier steht, heißt eigentlich, er wollte sein Herz erreichen. Das ist viel mehr als, komm, Kerle, nimm dich zusammen. Er wollte sein Herz erreichen. Er redet mit ihm, kurze geistliche Impulse, steh auf, iss. Merkt ihr, ich habe vorher vom Essen gesprochen. Iss. Genieße jetzt etwas. Sogar gesunde Nahrung, geröstete Körner lagen da. Gell, das hat der Bauch nicht aufgeschwemmt. Der Herr sorgt für alles. Es sind eigentlich ganz einfache Schritte, die hier geschehen. Berühren. Dass du einem Menschen, der so tief drinsteckst, auch Nähe zeigst. Streichle ihn doch einmal. Zeige ihm, wir gehören zusammen. Hab keine Scheu davor. Anreden. Eine kleine Aufgabe stellen. Hätte ja auch sagen können, jetzt bleibst du gerade liegen, ich steck dir die Kernle ins Maul. Nein, der Engel sagt, steh auf. Zum Essen sitzt man, ordentlich. Kleine Aufgabe, um ihn aus seiner Tiefe rauszuholen. Iss! Ja, wenn du weißt, dass der Mensch, der jetzt in solcher Situation ist, du kennst ihn ja schon länger, dass der gern Erdbeere isst, dann bring ihm doch Erdbeere mit. Das kriegt man heute rund ums Jahr, dann muss halt vom Feinkost beim. Die kostet halt noch 5,10 Euro. Aber bring ihm Erdbeeren mit. Iss, genieße etwas. Wenn er Bombole mag, dann bring ihm eine Bombole. Und der Engel kam zum zweiten Mal. Dranbleiben. Wisst ihr, wenn jemand so in der Tiefe ist, dann geh doch morgens vorm Geschäft oder siehst, jetzt ist die Nacht vorbei. Grüß ihn ganz kurz. Ich denke an dich. Da bringst du mir ein paar Erdbeeren mit, wenn er das mag. Morgens um 8. Dann kommst du wieder. Um 12. Siehst du, jetzt ist der ganze Morgen schon rum. Und du bist sogar aufgeblieben. Schön. Dann kommst du wieder um 3. Ganz kurz. Ich wollte bloß nach der gucken, wie es auch geht. Und dann kommst du wieder um 7. Und sagst, gell, jetzt ist der Tag auch vorbei. Ganz kurz. Lass vielleicht ein Kärtchen liegen. Aber das kostet Zeit, einen anderen zu begleiten. Kostet Zeit. Jetzt kommt die entscheidende Hilfe durch den Engel Jahwes. Gott lässt dich nicht los. Du hast einen weiten Weg. Es gibt einen weiten Weg für dich. Du bist nicht abgeschrieben. In dieser neuen Gottesbegegnung wächst wieder die Kraft des Elia. 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste bis zum Berg Gottes. Und jetzt kommt noch einmal eine ganz wichtige Lektion. Zweimal die Frage, Elia, was machst du hier? In allen anderen Begegnungen mit Gott vorher hieß immer, und der Herr sandte ihn. Und der Elia ist flugs gegangen. Der Herr sandte ihn zu Ahab, der Herr sandte ihn an den Bach Krit, der Herr sandte ihn zu der Witwe in Zarpat, der Herr sandte ihn auf den Begegnung mit dem Ahab, der Herr sandte ihn auf den Karmel. Bis jetzt war es immer so, der Elia ist immer dorthin gegangen, wo Gott ihn hingesendet hat. Und jetzt ist er seinen eigenen Weg gegangen. Was machst du hier? Das ist nicht der Ort. Und doch beauftragt ihn Gott neu. Er beauftragt ihn neu. Wichtig, Elia bleibt ein Hörender. Ein Hörender. Da kam eine Stimme. Und das hat sich mir tief eingeprägt. Gott war nicht im Sturm. Gott war nicht im Erdbeben. Gott war nicht im Feuer. Und jetzt heißt, da kam ein stilles, sanftes Sausen. Ganz wörtlich steht hier im Hebräischen, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Da musste Elia ganz ausgerichtet sein, um jetzt wieder seinem Herrn zu begegnen und sich von ihm senden zu lassen. Mein Vater hat ganz arg oft eine Liedzeile zitiert, ich kenne aber das Lied nicht. Die Zeile heißt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Weiß jemand, wie das Lied anfängt? Kommt es im Gesangbuch? Im Gemeinschaftsliederbuch wahrscheinlich. Im Leichenchor. Nochmal, die Liedzeile beginnt mit Zions Stille soll sich breiten. Hey, kann man alles im Internet. Meine Frau ist da fix, dann sage ich zu ihr, gebe mal Ei in den Google. Zions Stille soll sich breiten. Na, findet ihr das Lied? Also, das finden wir. Danke. Aber das ist für uns, auch für uns ganz persönlich, wir leben in einer lauten, überbordenden, überschäumenden Welt. Die Stimme des Ziehen, des Beauftragen des Heiligen Geistes, eine Stimme verschwebenden Schweigens. Dass wir wieder ganz neu, nicht ich habe geeifert für dich. Was denkt ihr, was da auf dem Karmel los war? Da hat man das eigene Wort nicht mehr verstanden, wo die Baalspriester da sich geritzt haben und alles. Und dann der Elia in seiner Vollmacht, die Stimme, die alles übertönt hat. Eine Stimme verschwebenden Schweigens, dass du das lernst immer mehr. Der Geist Gottes macht in dir keinen Rabatz. Sondern der Geist Gottes, der redet ganz leise. Ganz leise, aber er redet zu dir. Und so und nur so bleiben wir brauchbar zum Dienst. So wird aus der Niederlage die Neubeauftragung. Herr Jesus, dafür danken wir dir. Es ist klasse, dass wir die Bibel so haben und dass das so uns berichtet wird. dass wir das so erkennen können. Ja, so ist es bei uns oft. Das sind ja nicht Elia-Geschichten. Das sind so oft unsere Geschichten, wie wir eifern für dich, wie wir uns verausgaben, wie wir uns dabei selber matt setzen. Wie wir Angegriffene sind und wir denken, wir könnten das bewältigen. Du weißt auch, wie viele unter uns in diesen Angriffen und Versuchungen des Satans immer wieder zusammengeduckt sind durch Krankheit, Nöte, durch Unglück, durch Schwierigkeiten. Wir sagen dir das. Wir stecken das nicht einfach weg. Hilf uns immer wieder, diese engste Richtung auf dich, die Flucht zu dir hin. Du wohnst in uns durch deinen Geist. Wir wollen wieder deine leise Stimme hören und lernen zu folgen und so für dich nützlich und brauchbar zu sein. Hilf, dass diese Abende, die wir jetzt der Abendbibelschule zusammen sind, diese 5 Abende, uns dieses Sehnen ganz neu zurückgeben. Herr, wir wollen auf dich hören. Amen.